Ja, wer hätte das gedacht? Ein Blick in den Spiegel liefert noch nicht die ganze Wahrheit. Wobei, wenn ich jetzt so hier in die Runde schaue, so ganz schlecht sind die Spiegel hier nicht. Früher war das ja eine komplizierte Sache, wenn man da nur so einen Schimmer gesehen hat. Und als es noch so nicht den richtigen Spiegel gegeben hat, die Spiegel arbeiten hier in Bietigheim und Umgebung auf jeden Fall nicht schlecht. Die meisten von uns haben sich heute Morgen in den Spiegel gestellt, wie ich sehe. Und trotzdem, es ist nicht die ganze Wahrheit. Also Wahrnehmungsforscher zeichnen heute ja ein sehr komplexes Bild von unserer Selbstwahrnehmung. Also wer mal in diesem Feld psychische Erkrankungen unterwegs ist, wer weiß, was Magersucht mit einem Menschen macht, der sich in den Spiegel stellt und sich nur dick empfindet, obwohl er kurz vorm Umkippen ist, was da so verzerrt ist im Kopf, ja. Ja, wer sagt mir eigentlich, wer ich bin? Es gibt einen Psychiater von der Harvard-Universität, der beobachtet seit Jahren den wachsenden Körperkult in den Vereinigten Staaten. Und er hat festgestellt, dass viele durch den Besuch von Fitnessstudios, die werden nicht glücklicher, sondern genau das Gegenteil. Also ich hoffe, ich werde jetzt nicht unglücklich in der nächsten Zeit. Ich bin selber Kunde jetzt seit November 22. Man sieht es noch nicht so, aber ich habe immer den Vergleich. Vielleicht ist das auch ein Trost für mich, dass da Leute mit mir unterwegs sind am Pumpen, die ganz offensichtlich nicht zu den glücklichsten Menschen dieser Welt gehören. Obwohl die jetzt so von außen also wirklich vorzeigbar aussehen. Ist verrückt. Dieser Psychiater, er vermutet, dass das bei den Leuten scheinbar nicht von Anfang an so war, sondern die Umgebung macht es. Ja? Die Umgebung verrückt den inneren Maßstab. Wie ich mich sehe, das hat mit der Realität häufig nicht so viel zu tun. Wer sagt mir, wer ich bin? Wer sagt mir eigentlich die Wahrheit über mich? Und wir wurden schon super eingeführt von Mona, unserer Moderatorin. Ja, und lasst uns mal in den nächsten Minuten darüber nachdenken, was Gottes Wahrheit eigentlich ganz praktisch für unser Leben bedeutet. Und ja, weil ich das Beispiel Körperwahrnehmung angesprochen habe, will ich auch deutlich machen, was Gottes Wahrheit eigentlich mit unserer Selbstwahrnehmung zu tun hat. Das meine ich, dass das zu finden ist, ein paar Antworten in dem Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist aus dem Johannesevangelium in Kapitel 16. Und ich lese daraus die Verse 7 bis 13 vor. Da sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Liebe Gemeinde, der deutsche Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern, der hat mal sehr tiefgründig gesagt: Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist. Jesus spricht unmissverständlich aus: Ich sage euch die Wahrheit. Die Frage, die sich stellt, ist: Sind die Empfänger reif dafür? Wenn Jesus zu dir heute sagt: Ich sage dir die Wahrheit, bist du reif dafür? Bist du reif dafür, dass sie an dir und in dir wirken kann? Ja, welche Wahrheit ist es denn, die er uns bringt? Er sagt und er kündigt seinen Abgang an. Und wir denken uns, wie traurig. Aber er hat schon einen passenden Nachfolger gefunden, den Heiligen Geist. Wie schön. Aber er beschreibt ihn als den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist wird der Welt die Augen auftun. Wie furchtbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die normale Reaktion des Menschen, wenn Wahrheit ans Licht kommt, wegducken, leugnen oder einfach ignorieren. Das ist die Reaktion des Menschen, zumindest sehr häufig. Seinen Jüngern verspricht er aber dies: Dieser Geist der Wahrheit ist euer Tröster. Ist euer Tröster. Er wird euch trösten. Ich habe mich gefragt, kann die nackte Wahrheit trösten? Was ist denn so tröstend an der Wahrheit, die Jesus mit dem Kommen des Heiligen Geistes dir verspricht? Ich meine, es ist ja scheinbar wirklich herzlich wenig tröstend, wenn er hier sagt, in Vers 8, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Ach du liebe Zeit, wer will das denn wissen? Er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Es ist eine Besonderheit beim Evangelisten Johannes, das ist ein Stück Lehre an dieser Stelle, es ist eine Besonderheit im Evangelium von Johannes, dass er quasi das jüngste Gericht nicht erst am Ende der Tage sieht, da auch, sondern gewissermaßen schon hier auf Erden. Bereits jetzt in der unmittelbaren Begegnung mit Jesus und seinem Wort, mit seinem Wort der Wahrheit, entscheidet sich die Frage nach Heil und nach Unheil. Ich habe das vor Jahren selbst erlebt und ich erlebe es im Jahresabstand immer wieder. Eine Gerichtssituation, die man sich nun wirklich nicht wünschen kann. Und diese Gerichtssituation, die habe ich erlebt im Klinikum in Ludwigsburg, im sogenannten ATZ, im ambulanten Tumorzentrum. Ich kann euch sagen, das ist keine schöne Situation. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mensch für einen der Richter sein kann. Der Richter über das Wohl und Wehe des eigenen Lebens. Der so macht oder der so macht. Der ein Wort spricht und er führt dich ins Leben oder er spricht ein Wort und er spricht das Todesurteil über dir. Da wirst du geröntgt, da gehst du in die Röhre, da wirst du auf Herz und Nieren geprüft. Und dieses Gerät, das sieht auch das, was du selber nicht spürst und fühlst. Und dann wartest du vielleicht sogar 10 elende Tage. Und dann sitzt du da und zählst jede Minute. Dann siehst du, wie der Arzt rauskommt und du beobachtest mit Argusaugen jede Mimik und Gestik. Das kann ich dir versprechen. Du deutest und versuchst sofort das entscheidende Wort herauszufinden. Meine Ärztin hat dann immer noch um den heißen Brei herumgeredet. Wie geht's Ihnen, Herr Buhr, und so weiter? Wie ist hier, wie ist da? Sag endlich, was Sache ist. Seine Gerichtssituation. Für jemand anders ist vielleicht der Spiegel, vor dem man steht, so eine Gerichtssituation. Da kommt das Urteil. Da kommt wieder der Gerichtsspruch. Wieder andere erleben Social-Media-Kanäle als moderne Gerichtssäle unserer Zeit. Wenn die Anschuldigungen kommen, die Reaktionen, wer einem folgt, oder dann gibt es Leute, die einem entfolgen. Das ist auch ein schöner Ausdruck, ne? Entfolgen. Ich war mal mit dir, aber jetzt nicht mehr. Tschüss. Sind moderne Gerichtssäle. Und Johannes, der beschreibt hier auch so einen modernen Gerichtssaal. Er erhebt Anklage, er sagt, was in der Anklageschrift steht. Es ist dieses böse Wort Sünde, was wir gleich mal näher betrachten wollen. Er schreibt hier von einem Ankläger, dieser Fürst dieser Welt, was das Böse der Böse ist. Er schreibt von einem Richter, Jesus, der zum Vater gegangen ist, der zu Rechten des Vaters sitzt und Gericht hält. Und Er redet von Angeklagten, das ist die Welt, das bist du und das bin ich. Und dann ist es wichtig, einen zu kennen. Es gibt eine alte Juristenweisheit, wer sich selbst vertritt, hat einen Narren zum Mandanten. Wer sich selbst vertritt, hat einen Narren zum Mandanten. Mit anderen Worten, wir brauchen einen guten Anwalt. Wir brauchen den, der die ganze Wahrheit über dich kennt und über mich. Das ist der Heilige Geist, der Beistand, der Tröster, der Anwalt für uns, der wirklich alles über dich zu sagen weiß, der nicht nur eine Teilwahrheit kennt, der nicht nur das sieht, was du selber im Spiegel siehst, oder der auch nicht nur das sieht, was andere über dich wissen oder auch nicht. Der Geist wird die Welt überführen. Und es wird dann gesagt, dass dieser Geist die Welt, der Welt die Augen auftun wird über die Sünde. Was macht uns eigentlich kaputt? Ich will es mal so versuchen zu fragen und zu verstehen. Was macht uns eigentlich kaputt, wenn die Bibel von Sünde spricht? Es gibt ein sehr eindrückliches und wichtiges Wort, das wichtigste Wort eigentlich im Neuen Testament für Sünde. Es gibt sehr viele, aber das wichtigste Wort im Neuen Testament ist Hamartia. Und das heißt, interessanterweise, Zielverfehlung. Zielverfehlung. Stell dir vor, du hast einen Deutschaufsatz über 2-3 Stunden geschrieben, 6 Seiten vollgeschrieben, kein einziger Rechtschreibfehler, Ausdruck, alles passt und am Ende steht auf Seite 6 die Note 5. Und ein einziger Kommentar dazu. Vielleicht, ich habe ihn ein paar Mal gehabt in meinem Leben in Deutsch, was schlagt ihr vor? Thema verfehlt. Ich bin nicht nur einmal aus allen Wolken gefallen. Ich habe mit einer 2 gerechnet und dann Note 5. Das ist die Situation, ja. Das ist Sünde. Es sind nicht die Vielzahl von einzelnen Vergehen. Es ist, da ist das Ziel und Menschen leben daran vorbei. Das muss nicht alles schlecht sein, was Menschen tun, aber es ist einfach am Leben vorbei. Na klar, ich kann mit einem Smartphone Nägel an die Wand schlagen, ich kann ein Gemälde kaufen, um Flecken an der Wand zu bedecken, ich kann mit herausgerissenen Seiten eines Buches den Kamin anzünden, das geht alles. Aber es ist so daneben, weil wir mit diesen Dingen so viel mehr hätten anstellen können. Es bleibt alles weit unterhalb unseres Potenzials. Und weil ich eingangs von unserem Körperbild gesprochen habe, von unserer Selbstwahrnehmung, will ich uns auch mal fragen, was heißt denn das Thema verfehlt? Was heißt denn Thema Verfehlung im Blick auf unser Körperbild? Ich gebe zu, an dieser Stelle, lass uns mal ein bisschen Gehirnschmalz verbrennen, ja? Was heißt denn dieses Thema? Man kann heute ja sehr gut beschreiben, dass wir bei unserer Körperwahrnehmung sehr anfällig sind für Illusionen. Jeder kennt wahrscheinlich das Phänomen des Phantomschmerzes. Ja, das Bein ist ab und schmerzt. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man reale Gefühle, reale Schmerzen hat, obwohl nichts mehr da ist? Das ist hier oben. Das ist unsere falsche Körperwahrnehmung. Ähnlich funktioniert auch das Gummihandexperiment. Man sitzt am Tisch, die rechte Hand darauf, die linke darunter. Unter dem Tisch, auf dem Bein abgelegt und auf dem Tisch ist die linke Hand ersetzt durch eine Gummihand. Streicht man jetzt gleichmäßig über die rechte Hand und über die Gummihand, wird die Gummihand bald als realer Teil des Körpers wahrgenommen. Wusste ich gar nicht, wusstest du das? Wenn man jetzt ein Messer nimmt und in Richtung von der Gummihand geht, kriegt man Angst und Panik. Zumindest mit der Zeit. Das ist das, was dahinter sich verbirgt, dass der Mensch anfällig ist für Illusion, für Täuschung, für Themaverfehlung. Man kann sich gegen diese Illusion nicht wehren. Das Sehen übertrumpft hier das Fühlen. Das heißt, wir sind manipulierbar durch Dritte. Das wird eingesetzt in der Unterhaltungs- bis zur Kosmetikindustrie, in der Kunst, bei virtuellen Spielen. Und ich würde jetzt einfach auch mal die Ideale und die Schönheitsbilder dazu zählen, die uns tagtäglich präsentiert werden und die wir für die Wahrheit halten mögen, für das Normalste der Welt, auch wenn wir daran zugrunde gehen. Es ist wie in dieser Geschichte von den drei Fischen. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: Morgen, Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei Fische schwimmen weiter und irgendwann gucken sie sich an und sagen: Was zum Teufel ist Wasser? Was Sünde ist, was das Böse ist, das wird nicht einfach so wahrgenommen. Es ist einfach irgendwie da. Es ist scheinbar das Normalste dieser Welt. Sünde ist oft unsichtbar. Wir Menschen, wir leben in dieser scheinbar normalen Welt, aber es ist eine Welt, in der Manipulation und Täuschung an der Tagesordnung sind. Ich will es mal so sagen, der natürliche Mensch, der ist blind für Gottes Wahrheit. Wenn Gott und sein guter Geist der Wahrheit nicht Menschen ansteckt und ergreift, ist er blind dafür. Jesus, er hat es so auf den Punkt gebracht, das, was uns kaputt macht, die Sünde in der Welt, das ist letztlich Unglaube. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus hier bei Johannes. Sünde, das ist Vertrauensverweigerung dem gegenüber, der die höchste Wertschätzung über Menschen zu sagen weiß und kennt. Gibt nicht Tragisches für einen Menschen, wenn er Jesu Wahrheit kein Vertrauen schenkt. Ihm nicht zu glauben, wenn er das hier sagt. Schöner Spruch, das hat mir irgendeiner in mein Fach gelegt. Ich weiß nicht, wer das war. Es muss ein Guter gewesen sein. Vielleicht, was ich selber auch brauche. Wer du auch immer sein magst, in deinen Augen und in den Augen anderer Menschen, Gott sieht dich an. Darum bist du zuallererst ein angesehener Mensch. So ganz einfach, ja. Wer bin ich in meinen Augen? Wer bin ich in den Augen von anderen? Die Wahrheit Gottes ist, ich bin ein angesehener Mensch, weil Gott mich ansieht in seiner Wahrheit. Und deswegen liebe dich selbst, Gott tut es auch. Es ist so einfach, liebe dich selbst, denn Gott tut es auch. Wer als Kind schon immer wieder zu hören bekommen hat, das kannst du nicht, dazu bist du ungeschickt, der muss Schritt für Schritt lernen, sich selbst in einem neuen Licht in Gottes Wahrheit zu sehen. Und ich sage das auch, vielleicht kann es auch mal ratsam sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann will ich dir auch das zusagen, was Jesus hier sagt in Vers 9, in Vers 11, dass der Geist der Wahrheit auch über das Gericht sagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist die gute Botschaft heute Morgen. Die Bilder, die du von dir hast, die Bilder, die andere von dir haben, das sind letztlich Anklagen, die haben keinen Bestand mehr. Abgewiesen. Es ist gerichtet. Was uns zerstört und was uns kaputt macht in dieser Welt, was auch immer es sein mag, es ist gerichtet. Der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet. Und ich glaube, dass es an uns als Gemeinde liegt, dass wir dieser Wahrheit Gottes Ausdruck verleihen, nämlich in dem Maße, wie wir miteinander diese Liebe teilen und diese Wahrheit uns auch zusprechen. Und zwar nicht irgendwo in dieser Welt, sondern genau hier an diesem Ort. Ich bin fest davon überzeugt, Liebe und die Wahrheit Gottes, die muss irgendwie konkret werden. Die darf nicht abstrakt irgendwo in einem Gedankengebäude sein. Die muss hier greifbar, spürbar und fühlbar werden. Hier an diesem Ort, hier in der Gemeinde Jesu, wo Christen zusammenkommen. Der Ort, wo das trotz aller menschlicher Schwächen und Fehler passiert, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Hier wird Liebe Gottes greifbar mit Händen und Füßen. Zum Schluss heißt es hier, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und Ich glaube, das ist nicht einfach so, zack, und jetzt bin ich in alle Wahrheit. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, den wir zu gehen haben bis zuletzt, immer wieder, mit jedem neuen Tag, uns in das Licht Gottes hineinzustellen und uns zu bescheinen lassen von seiner Wahrheit. Denn diese Wahrheit ist allumfassend. Die wird nicht getoppt. Sie ist maßgebend auch für uns und für unser Leben und für unser Sterben. Das ist das Wunderbare am Glauben, dass die Wahrheit, die der Heilige Geist bringt, mich dann auch tatsächlich tröstet und mir zeigt, wer ich wirklich bin. Ich kann mich in einem völlig anderen Licht sehen, nämlich so, wie ich wirklich bin. Zum Schluss gibt es mal wieder einen Denkzettel, der wird dann auch im Foyer ausliegen, auf den Bistrotischen, die du mit nach Hause nehmen kannst. Und da habe ich mal so drei einfache Schritte aufgeschrieben, die uns helfen können. Versöhne dich mit deiner Geschichte und Vergangenheit. Lerne dich selbst kennen und akzeptiere dich in deinen Stärken und Schwächen. Und fasse den Entschluss, liebevoll, fürsorglich und barmherzig mit dir selbst umzugehen. Damit es greifbar und fühlbar und schmeckbar wird, sind wir auch jetzt gleich im Anschluss an die Predigt eingeladen zum Abendmahl. Er, der sein letztes Hemd gegeben hat, der wirklich dokumentiert hat, wie sehr er uns liebt, er lädt uns heute Morgen ein, davon etwas aufzunehmen, eine Ahnung, dass wir Brot und Wein nehmen und uns neu stärken lassen durch seinen tröstenden, schönen Blick auf uns. Wir singen als Übergang zum Abendmahl ein Lied. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Wir erinnern uns nochmal daran, was wir gerade gehört haben, wer du auch immer sein magst in deinen Augen und in den Augen anderer Menschen. Gott sieht dich an mit seinem Blick der Wahrheit. Er ist nicht einfach gegangen, ohne uns seinen Geist zu geben, der uns den Blick gibt für uns, der wirklich zählt. Diese Wahrheit lässt uns nicht erschaudern und nicht alt und schlecht aussehen, sondern diese Wahrheit, die ist tröstend, denn der Heilige Geist ist der Tröster. In diesem Sinne sind wir eingeladen, nun in einer Zeit der Stille Gottes Wahrheit auch sozusagen auf unser Leben scheinen zu lassen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Ruhe haben, wo wir uns in das Licht Gottes hineinstellen, dass wir ihm das sagen, was uns in den Sinn kommt, was uns auf dem Herzen liegt, wo wir Bilder, vielleicht falsche Bilder von uns im Kopf haben, Bilder, die andere Menschen von uns haben, und wollen uns ausrichten und aufrichten lassen von ihm. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ist dieses Schuldbekenntnis auch deines und braucht ihr ebenso wie ich selbst Vergebung unserer Sünden und wollt ihr sie von Jesus Christus erbitten? So spreche ich einem jeden Aufrichtigen unter euch zu. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Darum verkündige ich euch die Vergebung eurer Sünden im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen Gott Danke sagen für sein Geschenk, was er uns getan hat, und wem es möglich ist, der erhebe sich dazu. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns mit dir und miteinander aufs Neue verbunden hast. Erhalte uns in deiner Gemeinschaft, damit sich auch durch uns dein Friede ausbreite. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du die Wahrheit bist und uns deinen Heiligen Geist der Wahrheit verheißen hast, dass du durch ihn auch uns ganz nahe bist. Wir bitten dich, Jesus, für alle, die dich noch nicht kennen, sei du ihnen der Augenöffner. Sei du der Augenöffner für all jene in unseren Familien, im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Verein. Wirke du durch deinen Heiligen Geist der Wahrheit an den Menschen. Öffne ihnen die Ohren und Herzen, dass dein guter Geist der Wahrheit auch bei ihnen einziehen kann und sie erfahren, wie wertvoll ein Leben mit dir ist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in aller Welt, tröste sie durch deinen Geist, schenke ihnen Kraft zum Durchhalten, vergewissere sie im Glauben und sei ihnen ganz nahe. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Enttäuschten um neuen Mut, für die Verzweifelten um neue Hoffnung, für die Kranken um Heilung. Für unsere Sterbenden bitten wir dich um deine spürbare Nähe und für die Trauernden um deinen Trost. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, wir befehlen dir unsere Welt an, mit all ihrer Not, ihrem Leid, ihrem Kriegsgeschrei und ihrer Zerstörung. Herr, greif ein, beende du die Kriege, schaffe Recht den Unterdrückten und komme du bald wieder. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und bis du, Jesus, wiederkommst, beten wir voller Vertrauen und Zuversicht und sprechen gemeinsam die Worte, die du uns gelehrt hast, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.